بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم وفق الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك المقبولين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 73 بين يدي مدارستنا لمتن 3 الأصول. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. So sehen wir uns wieder, liebe Geschwister, bei dieser segensreichen Vortragsreihe, und zwar der Erläuterung der 3 fundamentalen Grundlagen. Wir sind angekommen beim Vortrag Nummer 73, und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Habbati fillah, ma zilna bayna yaday al-asl al-thalith min hadhihi al-usul al-mubaraka, wa huwa ma'arifatu al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن نسب نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، بدأنا نتكلم عن قضية الوحي، ومتى أصبح محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، عندما نزل عليه جبريل بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهذه النبوة. ثم بينا متى بدأت الرسالة، عندما نزل قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. بدأنا نتكلم عن معالم الطريق، بدأنا نتكلم عن الفترة المكية ومدى معاناة النبي عليه الصلاة والتسليم ومن آمن به في مكة بسبب هذا الدين العظيم. ورأينا كيف أمر النبي أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة بعد مرة، ثم وصلنا إلى العام العاشر من الهجرة، ثم عفوا من البعثة، ثم بدأنا نقف أمام هذا الحدث الجليل، حدث الإسراء والمعراج. بينا الكثير من الآيات التي رآها النبي عليه الصلاة والتسليم في هذه الرحلة، وكان من آخر الآيات الحديث عن خطباء الفتنة، وكيف رأى النبي عليه الصلاة والتسليم شدة حالهم، فرأى أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، كلما قرضت عادت كما كانت. فسأل النبي عنهم فقال له جبريل إنهم خطباء الفتنة. وتعرفنا على المقصود بخطباء الفتنة، وبينا نماذج لهم في واقع المسلمين، ثم بدأنا نقف أمام موضوع من الأهمية بمكان، هو كيف أثبت عند الفتن. في زمن الفتن والنوازل يحتاج المؤمن إلى عوامل التثبيت، فبدأنا نقف أمام جملة من الوصايا التي تحقق التثبيت للمؤمن في زمن الفتن، وكان منها اللجوء إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار والدعاء، وكان منها مخالفة الهوى والبعد عن حظوظ النفس، وانتهينا إلى الوصية الرابعة والتي كانت بعنوان التحصن بالعلم الشرعي. فالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل ومن صحيح سنة النبي عليه الصلاة والتسليم ومن إجماع الصحابة يعصم المسلم من الزلل عند الفتن. ورأينا في الدرس الماضي نموذج عملي لأناس ابتعدوا عن العلم الشرعي وأخذوا بظواهر بعض النصوص، فشقوا صف المسلمين وكفروا أصحاب النبي الأمين، وهم الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، كفروا معاوية وأصحابه، كفروا جل الصحابة، وخرجوا بالسيف على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقاتلهم علي بعد أن ناظرهم وأرسل إليهم عبد الله بن عباس، ورأينا كيف ناظرهم بالحجة القاطعة والدامغة حتى عاد منهم 2000، وظل 4000 على عنادهم واتباع الأهواء، فكانت النتيجة أن قاتلهم ولي أمر المسلمين أمير المؤمنين ابن عم رسول الله أبو الحسنين زوج فاطمة رضي الله عنهم أجمعين علي بن أبي طالب في معركة النهروان، وقضى عليهم كما بشر بذلك النبي عليه الصلاة والتسليم، وكان سبب الانحراف عدم العلم وعدم الرسوخ في العلم، فهم حدثاء وأسنان، سفهاء وأحلام، كما وصفهم رسول الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا مع قضية العلم الشرعي وكيف نفهم النصوص. نعم.
Wir sind immer noch bei der Erläuterung der dritten Grundlage, und zwar die Kenntnis über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nachdem wir in den vergangenen Unterrichten über die Abstammung des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen haben und über seine Familie allgemein und den Anfang der Offenbarung und den Anfang der Offenbarung als Gesandter und ebenfalls Anfang der Offenbarung, als Allah subhanahu wa ta'ala ihn zum Propheten ernannte. Wir haben gesprochen über die mehrmalige Auswanderung, die sogenannte Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seines Sahaban, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn sein. Ebenfalls haben wir gesprochen über diese bekannte Nacht- und Himmelreise, Isra und Mi'raj, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam vollzogen hat. Und dort sind wir bei verschiedenen Ereignissen stehen geblieben, unter anderem den Zustand bzw. die Bestrafung für diejenigen, die zu den Fittern einluden. Yani diejenigen, die zu Lebzeiten يعني ihre Kraft dafür geopfert haben, um zu den Fitnen einzuladen bzw. diese zu verursachen. Somit sind wir dann zu einem weiteren Unterthema gekommen, und zwar: Wie bleibt man als Gläubiger standhaft auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala? Yani, wie bleibe ich geraden, auf dem geraden Wege Allah subhanahu wa ta'ala, wie bleibe ich auf diesem Weg standhaft? So haben wir in dem vergangenen Unterricht darüber angefangen zu sprechen, dass der Muslim als Lebensziel hat, auf diesem Weg zu sterben und somit gerade, geradlinig und standhaft zu bleiben auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben über verschiedene Dinge gesprochen, sei es jetzt al-Istighfar und Dua, was der Mu'min zu vollziehen hat, um im Endeffekt standhaft zu bleiben auf dem Wege Allahs subhanahu wa ta'ala. Dann sind wir dazu gekommen, dass man Zuflucht suchen sollte, indem man zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und der vierte Tipp war es gewesen, dass man Schutz sucht im islamischen Wissen. Ja, die Wissen, was entnommen wird aus dem Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass dieses ebenfalls ein Mittel sein kann, um standhaft zu bleiben auf dem geraden Weg Allah subhanahu wa ta'ala, um Sicherheit zu finden, um Halt zu finden, um Sicherheit bzw. Halt zu finden, nicht vom geraden Wege Allah subhanahu wa ta'ala abzudriften bzw. davon abzukommen. Denn wie wir erwähnt haben, ist es die Aufgabe des Mu'min zu versuchen, auf diesem Wege Allah subhanahu wa ta'ala zu sterben. Wir haben ebenfalls erwähnt, an diejenigen, die zu Zeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder zu Zeiten der Sahaba nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, was dort an Probleme aufgetaucht sind aufgrund des falschen Verständnisses des Wissens. Und wir haben über die Schlacht gesprochen mit den Khawarij und wir haben darüber gesprochen, was der Grund dafür war. Und ebenfalls, dass man Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma hingesandt hat, um zu versuchen, mit ihnen zu debattieren und dann im Endeffekt die bekannte Schlacht, die Ali radiallahu anhu mit vollzogen hat. Und was allgemein Grund dafür war, dass islamische Wissen, dass es ein falsches Verständnis dafür gab. Wir haben ebenfalls weitere Beispiele erwähnt von Leuten, die versuchen, im Namen der Religion falsches Verständnis zu vermitteln oder Urteile abzufälschen, abzuändern oder ähnliches. Und das ist ebenfalls wie in der Thema des heutigen Vortrages, dass wir genau dort weitermachen werden, wo wir beim nächsten Mal, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben.
ونرى كيفية الترجيح عند المصالح المتنازعة والمفاسد المتنازعة وعند تنازع المصالح مع المفاسد. دي قضايا مهمة علمية، لأن للأسف معظم من يتكلمون في هذه الأيام إلا من رحم ربي وعصم يتكلمون بغير علم، يتكلمون تبعا لهوى أو لعاطفة، لكن تراهم عندهم تأصيل علمي، هل وقفوا أمام النصوص؟ هل فقهوا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قضية الترجيح في المصالح والمفاسد، ودي قضية مهمة أوي. هذا هو العلم، أن تكون على علم بقواعد الأصول، قواعد الفقهية، قواعد الترجيح عندما تتنازع المصالح أو المفاسد. فنذكر من نصوص السنة المباركة، وكلكم يحفظه، وكثيرا ما وقفنا أمام تلك النصوص، ولكن هذا موضعها قصة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث في الصحيح كلنا يحفظه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: جاء أعرابي فبال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقام له الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته، دعوه حتى يفرغ، دعوه لا تزرموه. ثم أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء فشنه على البول، ثم دعا الأعرابي فقال: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نص الحديث كما تحفظونه، ولكن هل وقفنا أمام النص وقفة المتدبر لنستنبط منه الأحكام ونتعرف على كيفية إنكار المنكر ونتعرف على كيفية تنزيل الأحكام على الناس لقضية أخرى؟ فنبدأ بالحكم الأول في أدب الصحابي الذي روى لنا الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه. فعليكم السلام. فأبو هريرة في بداية الرواية يعلمنا الأدب ويبين لنا أن هذا الرجل الذي قام يبول في مسجد رسول الله رجل أعرابي. إيه معنى أعرابي يا إخوة؟ يعني يعيش في البادية بعيد عن الحضر، يعني باختصار بعيد عن البيئة العلمية. هو ليس ملازما لرسول الله حتى يتعلم منه الأحكام، هذه واحدة. ليس قريبا من الصحابة وعلماء الصحابة وفقهاء الصحابة حتى يتعلم منهم الأحكام الشرعية. فعندما يقول أبو هريرة جاء أعرابي يقول لي ولك تعلموا الأدب، فأنا أقدم لكم اعتذار نيابة عن الرجل، الرجل ليس على علم، فإن أخطأ عليكم أن تعذروا. هذه واحدة، لأن الجاهل الذي لا يعرف الأحكام لا يعنف عند التعليم بل يرفق به، نعلمه برفق. إذن الأولى إن الصحابة عندهم أدب معين بيعلمون إياه. جاء أعرابي، كان ممكن يقول جاء ذو القويصرة اليمني، هذا اسم الرجل. لماذا لم يذكر اسمه؟ عشان يعتذر. فقال لنا جاء أعرابي، يعني يقول لك افهم يا اللي هتسمع الحديث ده وهتعيش القصة دي، لماذا فعل النبي ما فعل، ولماذا نهى النبي أصحابه في هذا الموقف من الشدة. لأن هذا يجهل الأحكام، والذي يجهل الأحكام له عذر في ديننا. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في عذر بالجهل، خاصة الجهل الذي ليس من كسب الإنسان، يعني لم يكن العلم متيسر له وتركه، فهذا لا يعذر بجهله. إنما الرجل بعيد جدا عن النبي، الرجل قاعد في الصحراء، واضح؟ فعذره هنا يعذر به، الجهل يعذر به، معذور بجهله. يبقى دي واحدة. طب إيه قصة الأعرابي ده يا إخوة؟ لماذا أتى إلى مسجد النبي عليه الصلاة والتسليم؟ ولماذا قام يبول؟ هذه قضية أخرى. يبقى لابد قبل أن تتكلم عن أمر تكون على علم بأسس هذا الأمر، بمصادره، بسببه. ما تيجي تتكلم في آية من الآيات مهمة أوي تعرف على سبب النزول، ده أمر مهم أوي، لأن سبب النزول من خلاله تعلم كيف تطبقها في عموم اللفظ. ماشي، إن عندي قاعدة في التفسير اسمها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن لازم تعرف خصوص السبب إن كان لها سبب، لأن السبب ده اترتب على الحكم ده، فعشان تقدر تنزل الحكم ده على مثيلات هذا السبب، ودي مهمة قوي في العلم. يبقى لازم نسأل الآن عن سبب مجيء الأعرابي إلى المدينة وسبب قيامه بالبول في المسجد. ماشي كده؟ إيه السبب؟ تعالوا نتعرف. يقول العلماء شرح الحديث أن هذا الصحابي اسمه ذو الخويصرة اليماني، هذا اسمه. احنا عندنا إخوة في التاريخ الإسلامي اثنان بهذا الاسم، أحدهما منافق وأصل الخوارج، والآخر صحابي جليل. المنافق اسمه ذو الخويصرة التميمي الذي قال النبي اعدل يا رسول الله، اللي اتكلمنا عنه الدرس الماضي في قصة الخوارج وأنه أصل الخوارج. ده منافق كان يظهر الإسلام ولكنه يبطن الكفر، واضح؟ وذلك قال لها عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. النبي قال لا يا عمر حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأنه أمام المشركين أنه إيش؟ مسلم يدعي الإسلام إلى آخره. فدي واحدة. يبقى التميمي ده المنافق، إنما اليماني اللي هو بل في المسجد ده صحابي جليل. إيه قصة هذا الصحابي؟ القصة يا إخوة أن عندما قدم النبي مهاجرا إلى المدينة، كان الأعراب في البادية يسمعون بأمر النبي من الركبان، فمنهم من يدخل الإسلام ولكن ينتهز فرصة ليسافر إلى المدينة كي يلتقي برسول الله وينال شرف الصحبة، وكان منهم هذا الصحابي. آمن بالنبي ولم يرى النبي ولم يلتقي بالنبي، قاعد في البادية بعيد عن المدينة، ثم حانت له الفرصة أن يأتي المدينة ليسلم على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. بالفعل ذهب إلى النبي، سلم على النبي ونال شرف الصحبة وجالس النبي، لكنه حبس بالبول. وقديما يا إخوة ما كانش فيه حاجة اسمها الكنف، دورات المياه اللي عندنا دي، أبدا. كان اللي عايز يقضي الحاجة يروح الخلاء، حتى العرب كانوا يأنفون من جعل الكنف داخل البيوت، كان عندهم أنفة ما يخليش الحمام فين داخل البيت، فكان يذهب لإيش؟ للخلاء. حتى إلى عهود قريبة كان في بعض القرى والريف يعمل مكان للخلاء بعيد كده عن الدار، وكانوا أحيانا عشان ما فيش مرافق يعمل برميل كده، يحفر حفرة في الأرض وبرميل وعليها قطعتين من الخشب كده، ودي معمولة لقضاء الحاجة بعيد عن إيش؟ عن الدار. إذا ما كانش فيه في المسجد دورات مياه ولا في كنف، يعني اللي عايز يقضي الحاجة بيروح فين؟ الخلاء. يعني إيه الخلاء؟ يعني أرض فضاء يبتعد عن أعين الناس. طيب الأعرابي الآن حبيس بول، وانتبه معي الأمر آخر، نتكلم في العلم هو دي أحكام، دي إيش؟ عشان تعرف إزاي مناط الدليل، إزاي ننزل الحكم، دي قضية مهمة قوي علم. الأعرابي حبس، طب لماذا بل في المسجد؟ ما كان يخرج بره. كلكم يعلم أن حبس البول شديد، وده راجل قادم من سفر وما فيش كنف داخل المسجد، أدي واحد. طيب ثم إن المسجد لم يكن كمساجدنا، كان عبارة عن إيه؟ طوب لبن طوله 100 ذراع عرضه 100 ذراع، حتى السقف بتاعه من جليد النخل، حصباؤه من الحصى والتراب، ما فيش فرش أبدا، أرض تراب. لما كان ينزل المطر وسيدنا النبي ساجد في المسجد، يرفع رأسه من سجوده والطين على جبينه صلى الله عليه وسلم. إذن حال المكان، وده أعرابي، أعرابي ما عندوش علم، إذن لم يعتقد أنه لا يجوز، عليكم السلام، أنه لا يجوز البول هنا. فلما اشتد عليه الحبس عمل إيش؟ قام على جنب كده يبول. الله أكبر. الصحابة غضبوا اللي جالسين مع النبي، وده برضو بيعلمنا أمر مهم قوي. طبعا لازم تغضب للمنكر، وغضبك محمود إذا رأيت منكرا، لكن كيف تنكر المنكر ده محتاج لعلم بقى، ده محتاج لإيه؟ لعلم. إنك تغضب ده شرعا اغضب للمنكر، لكن عشان أغير المنكر ما غيروش بالغضب، لازم أكون عالم، أكون عادل، أكون رفيقا. 3 شروط يا إخوة في من يغير المنكر. عالم، ولما أقول لك عالم يعني عالم، ده يمكن لو قلنا نتكلم في العلم ربنا يسلم، احنا لسه ما اتكلمناش في العلم عشان عاملين مشايخ دول عاملين ينكروا ويعملوا ويخبطوا، لو قسناهم بهذا الأعرابي لكان من أعلم العلماء بالنسبة له. انتبهوا هذا جيدا، الأعرابي كان علم بلغة، واللي بيتكلموا الآن كثيرون من الشباب ما يعرف يتكلم جملة عربية ونقول له عرفها إعراب صحيح، فضلا عن أن يحكم بين الناس، ودي قضية خطيرة قوي. فننتبه، لأن بعض الناس أحيانا قد يلبسهم الشيطان أثواب زور وكذب، إنه بقى يفهم وممكن يتكلم، قضية خطيرة قوي. فانتبهوا لهذا الأمر، الله يبارك فيكم. يبقى ليجي يتكلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة في قضية الأحكام لابد له من شروط ثلاثة: أن يكون عالما. ده كده يعني ما حدش يتكلم خالص، تكلمش خالص ما دمت لست من أهل العلم، فالصمت لك نجاة، لأنك لازم في المسألة اللي انت هتغير فيها تكون عالم بها، عالم هل هذا منكر أم غير منكر بالدليل من الكتاب والسنة، عالم هل هذا معروف أم غير معروف. لأن أحيانا انت بتحكم بعادات وبأهواء وانت ما عندكش علم بقواعد الشرع، ودي مشكلة خطيرة جدا. واضح؟ طيب، يبقى لازم يكون عالم بالمسألة اللي هتكلم فيها، عالم. ولما أقول لك عالم يعني عالم. اتنين، يكون عادل، عنده عدل. يعني يا عم الشيخ قال ان في بعض الناس عنده العلم لكن يستخدمه على اللي بيبغضه، لكن اللي يحبه لا، وده ما يبقاش عالم. عنده العلم لكن لم يعمل بعلمه، يبقى لابد ان يكون عادلا، يطبق على الجميع الاحكام. طيب، ثلاثة، ان يكون رفيقا، يعني تقديم الحكم الشرعي لازم يكون عنده رفق، حتى وان كان الامر يتطلب حزم. الحزم هنا هو الرفق، ان البعض بيفهم ياخد الرفق على غير الخلاق، على غير معانيه الشرعيه، بيفكر ان الرفق لازم تكون لين على طول. لا، ده الرفق اللي هو الحكمه، ان تكون لينا في وقت اللين، حازما وشديدا في وقت الحزم، وده من الرفق. من كان رحيما فليقص احيانا على من يرحمه. بتشوف انت الاب في البيت مع الابن، حد يشك ان الاب يحب الابن؟ ابدا. طب ما احيانا الاب بيعنف الولد ولا لا، ويغضب عليه ولا لا، هل معناه ان الاب ده مش رحيم ولا رحيم؟ ده رحيم، ده من فرط حبه لابنه قد يغضب عليه. ففي مواقف تطلب فيها الحزم ومواقف تطلب فيها اللين، يبقى برضو مش هتعرف ده كله الا بالعلم، تعرف امتى تكون لين وامتى تكون حازم وشديد. طيب، يبقى عشان ننكر المنكر لازم نكون عندنا الثلاثة دول. طيب، الصحابة غضبوا، غضبهم محمود، لأنهم رأوا منكرا في المسجد، رأوا أعرابي يبول في المسجد، يبقى الغضب إيش؟ محمود. ولماذا غاضبوا؟ لأن عندهم أصل. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى عندهم أصل وجوب تغيير المنكر، لذا غضبوا، بل في الرواية قاموا له، أي منه، عشان يمنعوه. يبقى الغضب محمود ولا لا؟ محمود. لكن الرجل هذا حاله يتطلب عدم الشدة، لذا قال دعوه. يبقى لم ينهاهم عن تغيير منكر، ولكن علمهم كيف يغيرون المنكر مع هذا الرجل وأمثاله. فهمت يا شيخ رياض؟ يبقى ده أعرابي يجهل الأحكام، ما ينفعش نشد عليه، لكن نشد على اللي يعلم وتكاسل. فارق بين إنسان يعلم وكسل وكبر دماغه، ده محتاج لشدة، زي بتشوفنا كده ساعات نخبط فيكم، لان انتوا على علم، انتوا اهل علم، ما ينفعش نطبطب عليكم، انتوا ما انتوش زي الاعرابي اللي ما يعرفش، اللي انت عارفين، ها، عارف ان الغيبه حرام وبرضه بتغتاب الناس، وعايزني اطبطب عليك؟ هتضيع وهتروح في داهيه، صح؟ يبقى لازم اشد عليك، ولازم اعنفك، ولازم تيجي الجمعه كده وتخرج مولع نار. انا عارف في البعض بيخرج مولع نار، انا قاصد انك تخرج مولع نار عشان تراجع نفسك. نار الدنيا اهون من نار الاخره. راجع نفسك هنا. ففارق بين انسان يعلم وتكاسل، وانسان يجهل فمحتاج لرفق ومعاملة فيها لي. لذا قال لهم النبي دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة. يبقى أنا عرفنا السبب لمجيء الأعرابي، عرفنا لماذا قام يبول، اتزنق ومفيش كنف ولا دورات مياه داخل المسجد، وشكل المسجد أصلا مفيش فيه فرش وعبارة عن تراب وطوب لبن، يعني فاعتقد أنه يجوز أن أنا أبول هنا على جنب فبات. واضح؟ دي المسألة الأولى. نعم.
Als wir die Geschwister darüber gesprochen haben, bezüglich denjenigen, die Al-Munkar, yani das Schlechte versuchen zu bereinigen und das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, schauen wir uns ein paar Zustände in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an. Denn leider sehen wir heutzutage viele Prediger in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala, die sprechen, ohne das nötige Wissen zu haben. Und Aussagen nicht so wiedergeben, wie man sie wiedergeben sollte. Oder Erklärungen meiden, die man eigentlich den Leuten geben sollte, damit sie diese Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder verschiedene Zustände in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam verstehen. Wir reden über einen Hadith, inshallah, den jeder von uns bereits gehört hat. Und manche öfter, manche weniger. Und zwar der Wüstenaraber, der in die Moschee gekommen ist, des Propheten sallallahu alaihi wasallam und uriniert hat. Der Wüstenaraber, der in die Moschee gekommen ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo auch die Sahaba gesessen haben und in diese Moschee uriniert hat. Jeder von uns hat bereits diesen Hadith gelesen. Der Überlieferer ist Abu Huraira radiallahu anhu. Dieser überliefert: Eines Tages saßen wir mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Moschee, so kam ein Wüstenaraber herein und er urinierte in die Ecke. Manche von ihnen wollten aufstehen, ihn daran hindern. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Lasst ihn und unterbricht ihn bei seinem Geschäft, yani nicht. Und damit ist gemeint, unterbricht ihn nicht beim Urinieren, bis er fertig geworden ist. Dann sagte ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Dieser Ort ist nicht dafür gedacht, dass man uriniert oder anderes von sich gibt, sondern es ist für die Gottesdienste gedacht. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen, dass man mit einem Eimer Wasser kommt und hat diese Stelle gereinigt. So viel zum Hadith. Die Überlieferer dieses Hadithes erklären dieses Ereignis, wie es genau passiert ist. Denn wie wir zu Anfang erwähnt haben, es ist wichtig, wenn man solche Aussagen hört, solche Hadith, solche Ereignisse in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man versucht, diese auch zu verstehen und die richtige Erläuterung dazu zu hören. Und zwar geht es genau darum, an das, was wir gesagt haben, dass man das Schlechte verbietet, das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Jedoch, damit man das Gute gebietet und das Schlechte verbietet, braucht das Ganze bestimmte Grundsätze. Denn es ist leichter gesagt als getan, wenn man sagt, ich gehe jetzt zu dem hin und alles, was Schlechtes, verbiete ich und alles, was Gutes, gebiete ich. Sondern da sieht man, dass der Schuss oft nach hinten losgeht. Ja, nee, das Wichtige ist, dass man Wissen hat über die Grundsätze, über die Usul in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala und wie man versucht oder wie man Al-Munkar zu verändern hat. Und das ist genau das, was dieser Hadith am besten zeigt. Und zwar dieser Hadith, wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, ist Abu Huraira radiallahu anhu. Abu Huraira radiallahu anhu zeigt zum Anfang dieses Hadithes schon eine, und das ist, liebe Geschwister, das ist das, was der Sheikh auch damit meint, dass wenn man das Wissen nicht von den Gelehrten nimmt, sind es viele Punkte, die einen verloren gehen. Und zwar genau dieser Punkt beispielsweise, dass Abu Huraira radiallahu anhu zum Anfang dieser Überlieferung bewiesen hat, mit welch einer Aussagekraft er diese Hadith tätigt, indem er sagt, es kam ein Wüstenaraber in die Moschee des Propheten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte auch sagen können, es kam Dhul Khuwaisira al-Yamani in die Moschee und hat uriniert. Aber warum hat Abu Huraira radiallahu anhu ihn nicht bei seinem Namen erwähnt? Und zwar, um zu zeigen für den Hörer, der dieses hören wird, es kam ein Wüstenaraber. Bedeutet, Versuch, eine Entschuldigung für ihn zu finden, denn es ist eine Person, die auf dem Land groß geworden ist, eine Person, die nicht die Möglichkeit hatte, wie viele andere Sahaba, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen zu sein, ein Gefährter zu sein, von dem Wissen zu erwerben und ähnliches, sondern er sagt, es kam ein Wüstenaraber in die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam und damit will er uns zeigen, dass diese Person weit weg ist vom Wissen. Und wenn wir über den Sahabi reden, wie wir gesagt haben, Dhu al-Khuwaisira al-Yamani, nicht zu vertauschen mit Dhu al-Khuwaisira al-Tamimi. Und das ist derjenige von den Khawarij, der gesagt hat, I'dil, yani sei gerecht, O Muhammad, denn wahrlich, du warst nicht gerecht. Und dieser war ein Heuchler gewesen. Und yani, nachdem man gesagt hat, oh Gesandter Allah, lass uns ihn umbringen, yani diesen Zulhuwaisira al-Tamimi, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, nicht, dass die Kuffar sehen und sagen, er tötet von den Sahabern, er tötet seine eigenen Gefährten. Denn im Angesicht der Kuffar war dieser Zulhuwaisira al-Tamimi, war für sie war es ein Muslim gewesen. Sie haben gesehen, er ist mit dem Propheten, aber er hat die Heuchelei sozusagen versteckt. Das heißt, Abu Huraira radiallahu anhu erwähnt ihn nicht bei seinem Namen, sondern sagt, es kam ein Wüstenaraber herein, um uns beizubringen, es kommt jemand herein, der nicht das Wissen hat. Es ist eine Person, die weit weg war vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, die weit weg war vom islamischen Wissen, so dass man Kenntnis darüber hat, warum diese Person so unwissend ist. Und man sollte ebenfalls wissen, warum dieser Sahabi überhaupt gekommen ist in die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was ist seine Geschichte? Wie wir erwähnt haben, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina ausgewandert ist, haben viele den Islam angenommen und viele, die draußen in der Wüste gelebt haben, in der Landschaft draußen gelebt haben, haben von der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört und haben den Islam angenommen. Viele von diesen, die den Islam angenommen haben und außerhalb gelebt haben, haben die Möglichkeit abgewartet, um zum Propheten sallallahu alaihi wasallam in die Medina zu reisen, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam persönlich kennenzulernen und um ihn zu umarmen und mit ihm zusammenzusitzen. Wie wir erwähnt haben, haben sie nur auf diese Möglichkeit gewartet, um zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verreisen. Dieser Zulhuwaisira al-Yamani hat diese Möglichkeit bekommen und ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gereist. Als er in die Moschee reingekommen ist, und man sollte hier anmerken, er kam von einer Reise, und er verspürte den Druck, und was menschlich ist, dass man das Bedürfnis verspürt, zu urinieren. Und jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn du die ganze Zeit yani, verkrampft anhalten musst, weil du unbedingt urinieren musst. Und jeder von uns kennt das, wenn nicht unbedingt eine Toilette in der Nähe ist, ist es ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Das heißt, diese Person kam rein, er kam erstens von einer Reise, zweitens hat er den Druck verspürt zu urinieren und drittens sollte man die Zustände zur damaligen Zeit kennen, dass man wissen sollte, dass es natürlich, und das wisst ihr auch, dass es nicht wie heute war, dass diese Moschee yani nicht über eine Toilettenanlage oder ähnliches verfügt hat und ebenfalls waren ja die Häuser so gewesen, dass auch die Häuser ohne Toiletten waren, sondern es war üblich gewesen, wie es heute auch in vielen Wüstengegenden ist, wenn du das Gefühl verspürst oder wenn du urinieren möchtest oder ein größeres Geschäft machen möchtest, so gehst du raus auf die offene Landschaft, irgendwo hinter Buchten oder Bergen oder hinter einen Hügel, sodass man dich nicht sieht, mindestens so, dass man dich nicht sieht und dann verrichtest du dein Geschäft und machst sie sauber und kommst wieder zurück. Das war üblich gewesen. Das war yani, der erste Grund, er kam von einer Reise. Zweitens, dass er diesen Druck hatte zu urinieren. Drittens, dass die Toilette nicht so war, wie man sie heute kennt. Und der vierte und wichtige Grund, dass die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht so war, wie man es heute hat. Yani, er ist nicht in eine Moschee gegangen, wo der Teppich ausgelegen hat und der frische neue Teppich und hat auf den Teppich uriniert, sondern man sollte wissen, dass es einfach nur abgegrenzt war, vielleicht mit ein paar Palmfasern oder ähnliches. Es wird überliefert, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat mit seinen Sahabern und es hat stark geregnet, sind sie hochgegangen vom Sujud und so, dass noch Schlamm oder Lehm sozusagen auf ihrer Stirn ersichtlich war und das deutet darauf hin, dass es keine Moschee war mit Teppich oder professionellen Dächern oder ähnliches. Das heißt, diese vier Gründe, wenn man diese vier Gründe verinnerlicht und diese vier Gründe versteht, liebe Geschwister, wird man wissen, warum dieser Sahabi, warum dieser Reisende, dieser Wüstenaraber überhaupt so gehandelt hat. Warum er so gehandelt hat, nachdem er von seiner Reise gekommen ist. Die Sahaba, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn sein, wurden zornig. Und das ist jetzt das Wichtige zu wissen, wie man sich verhalten sollte in seinem Zorn. Wenn wir sagen, das Schlechte verbieten und das Gute gebieten und speziell darüber sprechen, wie man das Schlechte verbietet, sollte man auch speziell darüber sprechen, wie man mit seinem Zorn umzugehen hat. Denn dieser Zorn, den die Sahaba hier hatten, war ein erwünschter bzw. erlaubter Zorn. Warum? Weil es um eine Art des Munkar geht. Ja, genauso wie der Zorn bei einer Sünde oder bei einer Ungerechtigkeit oder ähnliches, ist dieser Zorn erlaubt. Ja, ist dieser Zorn erlaubt. Es ist kein verbotener Zorn, sondern es ist ein erlaubter Zorn. Aber hier sollte man wissen, wie man mit diesem Zorn umzugehen hat. Wie man mit diesem Zorn umzugehen hat. Und wenn man
das Schlechte verbieten möchte und man ist zornig beispielsweise in dieser Situation, erfordert es drei wichtige Eigenschaften. Wenn du persönlich, und wenn wir sagen, das Schlechte verbieten, dann kann das auch bei dir selbst sein, in deiner Familie, in deiner Umgebung, in deinem Freundeskreis oder ähnliches. Wenn wir darüber sprechen, das Schlechte zu verbieten, sollte man drei wichtige Attribute haben. Und zwar ist das erste, dass man eine wissende Person ist. Und hier sehen wir schon, dass wir alle eine Entschuldigung haben, wenn wir nicht das Schlechte verbieten. Denn wenn wir unseren Wissensstand mit dem dieses Wüstenarabers vergleichen, werden wir sehen, dass sein Wissensstand trotzdem enormer war. Allein nur schon, was die arabische Sprache angeht. Heutzutage sehen wir viele Prediger oder Geschwister in der Religion, die predigen der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn es darum geht, einen Satz, einen arabischen Satz grammatikalisch auseinanderzubauen und wieder zusammenzufügen und die verschiedenen Eigenschaften von diesem Wort, warum es so ist und warum es nicht so ist, zu erklären aufgrund der arabischen Sprache, so sehen wir, dass wir viele von uns oder alle oder die meisten von uns nicht dazu in der Lage wären. Das heißt, das Wichtige ist, dass du Wissen hast über diese Angelegenheit. Und wenn wir sagen Wissen über diese Angelegenheit, dann ist es keine Vermutung, sondern ein vollständiges Wissen. Die zweite Art ist, dass du gerecht sein musst. Denn manche Personen benutzen das Wissen, um ungerecht zu sein. Wie geht das? Es geht so, indem er Wissen hat, aber eine Person, die ihm nahe steht oder die er mag, behandelt er so. Und eine Person, die er vielleicht nicht unbedingt hasst, aber gegen die er was im Herzen hat oder ähnliches, gegen diese Person handelt er anders. Das heißt, er hat zwar Wissen, aber er ist nicht gerecht. Deswegen ist es wichtig, er muss Wissen haben, er muss gerecht sein. Und das Dritte ist, er muss sanftmütig sein. Und wenn wir über Sanftmut sprechen, dann meinen wir Sanftmut dort, wo es die Sanftmut erfordert und Härte dort sein, wo es die Härte erfordert. Und das sind die wichtigen Eigenschaften, liebe Geschwister, die man haben muss, wenn man eine Sache verändern möchte. Denn wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer von euch eine schlechte Sache sieht, der soll diese ändern mit seiner Hand. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, dann mit seiner Zunge. Und wenn er dazu nicht in der Lage ist, dann in seinem Herzen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt hier, lasst ihn, unterbrecht ihn nicht, lasst ihn sein Geschäft verrichten. Warum? Weil genau das hier vorhanden war. Der Zustand von diesem Wüstenaraber verlangte, sanftmütig zu sein. Der Zustand von diesem Araber hat es abverlangt, dass man sanftmütig mit ihm umgeht und dass man nicht hart mit ihm umgeht. Und das, liebe Geschwister, zeigt, welche Eigenschaften man haben sollte, wenn man das Schlechte verändern möchte. Na.
هذا الحديث يا إخوة اجتمعت قواعد الترجيح اللي لابد أن يعيها طالب العلم، لأن عندنا من قواعد الأصول في فقه الموازنات وفي فقه الترجيحات عندنا ثلاثة قواعد مهمة أوي. القاعدة الأولى قاعدة تنازع المصالح، الثانية تنازع المفاسد، الثالثة تنازع المصالح والمفاسد. ثلاث قواعد أصولية مهمة أوي لازم طالب العلم يكون على علم بها. القاعدة الأولى قاعدة تنازع المصالح، إذا تنازعت مصلحتان نقدم أعلاهما. أدي أول قاعدة، ما يكون عندي مصلحتان أنا أفعل الأعظم، أعظم المصلحتين، افعل أعظم المصلحتين. يبقى دي أول قاعدة، عند تنازع المصالح نقدم أعظم المصلحتين. القاعدة الثانية عند تنازع المفاسد نأخذ أخف المفسدتين هو أقل الضررين. القاعدة الثالثة عند تنازع مصلحة مع مفسدة نقول دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. احنا لسه ما اتكلمناش في العلم، دي بس عناوين القواعد. كثيرون تتكلم مش فاهم اصلا يعني قاعدة، وعمال يكفر ويفسق ويبدع. هذا ظالم لنفسه، هذا مسكين، هذا جاهل جهول. إذا كان ليس على علم بالقواعد ولا الأصول ولا فقه الترجيحات ولا الموازنات، كيف يحكم على الناس؟ دي قضية خطيرة قوي. تشتندمية؟ فاهمين الكلام ده؟ طب تعالوا نطبق القواعد دي على حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده في ناس ما بيعرفوش يكتبوا القاعدة أصلا، أنا بمليها كمان. أو الله مش عارف يكتبها إزاي. طب أنت بتتكلم في العلم ليه؟ اسكت خالص. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، اوعى تتكلم في العلم. فهمتني؟ لازم نشد شوية بقى، أحسن العملية فلتت قوي. ده في ناس بيتكلموا عاملين علماء ما شاء الله، بيتكلموا ويخبطوا ويرزعوا، نقول لا مهلا يا ولدي، صبرا الله يرضى عليك. العلم يا ولدي صبرا، انتبه الله يرضى عليك. ناخد أول قاعدة وهي تنازع المصالح مع قصة الأعرابي هذا. في الحديث ده يا إخوة تنازعت عندنا مصلحتان. المصلحة الأولى طهارة المسجد، مصلحة المفسدة، مصلحة المسجد لازم يكون طاهر. طيب المصلحة الثانية سلامة الأعرابي، إنه ما يمرضش ما يتعبش ما، مصلحة ولا مش مصلحة؟ طيب يبقى أنا عندي مصلحتان الآن يا شيخ عبد الكريم.
نعم.
أنا أول قاعدة أهو. طيب مصلحة طهارة المسجد دي مصلحة، مصلحة سلامة الأعرابي دي مصلحة. إحنا قلنا عند تنازع المصالح نقدم أعلى المصلحتين، صح؟ نعمل بأعلى المصلحتين. فأنا عندي مصلحتان الآن، طهارة المكان وسلامة الرجل، أيهما أعظم عند الله تعالى منزلة؟ سلامة مين؟ الأعرابي. شوف ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر عندما وقف أمام الكعبة يخاطب الكعبة يقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولحرمة المسلم عند الله أعظم منك يا الله. إذا كان حرمة المسلم الآدمي عند الله أعظم من حرمة بيته الحرام، ما بالك بما سواه؟ المسجد النبوي يأتي بعد المسجد الحرام في المنزلة، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، في المسجد النبوي بألف، في المسجد الأقصى بخمسمائة. يبقى أعظم المساجد إيش؟ المسجد الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات عليكم السلام. إذن إذا كانت حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة بيته الحرام، يبقى أعظم المصالح إذا كان في طهارة مسجد النبي ولا سلامة الأعرابي، أيهما أعظم؟ سلامة الأعرابي، فقدمها النبي، قال دعوه لا تزرموا، يعني لا تقطع عليه بولته، لأنك إن قطعت عليه البول ربما يصاب بالمرض، يصاب بعلة، وسلامته مقدمة على سلامة المسجد. دعوه لا تزرموا، أدي أول قاعدة. ترجم واحدة، القواعد دي محتاجة واحدة واحدة.
Wir kommen, liebe Geschwister, zu einer wichtigen Angelegenheit, und zwar dieser Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu ist in der Hinsicht so wichtig, dass er uns ebenfalls die drei wichtigen Regeln zeigt, die es bei dem sogenannten Tajrih yani vor sich geht, wenn man Kritik, yani Lob und Kritik wird es oft genannt, aber Kritik ist nicht so richtig die Übersetzung von diesem Wort. Vielleicht kannst du das mal googeln. Und zwar zeigt das drei ganz wichtige Regeln in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala, wenn es um diese Thematik geht. Und zwar ist die erste Regel, die die Gelehrten sagen, wenn zwei Nutzen gegenüberstehen, benutzt man oder versucht man, das Gewaltigere von diesen zwei Nutzen zu erreichen. Wenn du die Möglichkeit hast, zwei Arten von Nutzen zu erreichen, ist es wichtiger, das gewaltigere Nutzen, ja, das höhere Nutzen zu erlangen. Ja, du hast die Möglichkeit, zwei wichtige Nutzen zu erlangen. Du versuchst, das höhere, das gewaltigere zu erlangen. Wenn du die Möglichkeit oder wenn die Möglichkeit, wenn die Situation so ist, dass zwei Schäden vorhanden sind oder dass zwei Schäden vorkommen können, bist du beauftragt damit, den kleineren Schäden, wie man sagt, das kleinere Übel. Ja, du hast die Möglichkeit, wenn ich das jetzt beispielsweise mache, habe ich zwei Schäden.
einen gewaltigen Schaden und einen, auch wenn es ein Schaden ist, aber einen etwas kleineren Schaden. So sagen die Gelehrten, musst du es anstreben, den kleineren Schaden zu erlangen, so dass du nicht den großen erlangst. Wenn es darum geht, und das die dritte wichtige Regel, wenn es darum geht, das, den Nutzen und den Schaden abzuwägen, ist es wichtiger, den Schaden abzuwehren. Schaden abwehren geht vor Nutzen erlangen. Zuerst mal den Schaden abzuwehren. Wir kommen, hast du es gegoogelt?
Ja, Verleumdung.
Verleumdung, barakallahu fik. Yani, wenn es um das Thema Verleumdung geht, sind das die drei wichtigen Punkte, die die Gelehrten sagen. Das heißt, wir kommen nun zum ersten Punkt. Wir haben zum ersten Punkt was gesagt? Wenn es darum geht oder wenn die Möglichkeit besteht, dass du zwei Nutzen erlangst, versuchst du, das gewaltigere Nutzen zu erlangen. Der Arabi kommt in die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam und uriniert. Jetzt haben wir, oder jetzt können wir zwei Arten von Nutzen erlangen. Entweder den Nutzen, dass die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam rein bleibt. Ja, das heißt, wir unterbrechen ihn, wir versuchen ihn abzuhalten von dieser Tat, wir unterbrechen ihn und somit bleibt die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam sauber. Oder wir lassen ihn und erlangen damit, dass diesem Mann keine gesundheitlichen Schäden zugeführt werden. Ja, denn wie es bekannt ist, stell du dich in diese Situation vor, du bist am Urinieren und auf einmal musst du aufhören. Ja, jeder kennt dieses Gefühl. Oder man schleppt dich weg oder ähnliches während dem Urinieren. Das kann gesundheitliche Schäden mit sich bringen. Das heißt, wir haben zwei Nutzen. Der erste Nutzen, der ist, dass die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam rein bleibt. Der zweite Nutzen ist, dass die Gesundheit dieses Arabi nicht beschädigt wird. Jetzt mit dem normalen Menschenverstand, welches Nutzen, welche Art des Nutzen ist in dieser Gelegenheit oder in dieser Situation gewaltiger? Dass man diese Moschee reinhält oder die Gesundheit dieses Arabi, der in die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, dann wird man sehr schnell sehen, dass der gewaltigere Nutzen es ist, dass die Gesundheit dieses Arabi nicht irgendwie beeinträchtigt wird oder ähnliches. Das heißt, deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, da'uh, yani lasst ihn. Somit zu seinen Sahabern, lasst ihn sein Geschäft sozusagen fertig verrichten und stört ihn nicht. Aufgrund dessen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Nutzen abgewogen hat. Der erste ist die Reinheit der Moschee und die zweite Art des Nutzen ist, dass diesem Sahaba gesundheitlich nicht zustößt und somit hat er abgewogen und deswegen hat er ihm gesagt, lasst es ihn verrichten, unterbricht ihn nicht. So viel zur ersten Regel.
Al-Qa'idatu al-Thaniya, Tanazu' al-Mafasid. إذا تنازعت مفسدتان ارتكبنا أخفهما وأقلهما. فأنا عندي في حديث الأعراب تنازعت مفسدتان. الأولى نجاسة المسجد، دي مفسدة، بيبول في المسجد، مفسدة ولا لا؟ مفسدة ولا مصلحة؟
مفسدة.
مفسدة، نجاسة المسجد مفسدة. طيب المفسدة الثانية الضرر الذي يلحق بالأعراب إذا قطع بوله في ضرر في مرض في علة. بارك الله فيك جزاكم الله خير. دي مفسدة. أنا قلت لك عند تنازع المفاسد بنرتكب أخف المفسدتين الأقل. فبالله عليكم أقل المفسدتين نجاسة المكان ولا الضرر بالأعراب؟ النجاسة قليلة مش مشكلة، شوية مية وهنرش وخلصت. إنما ده لو مرد مشكلة. فقدم النبي في هذه الحالة أخف المفسدتين، قال دعوه لا تزرموا، خليه ينجس المكان مش مشكلة، بعد ما يخلص قوم يحسم هات جرد المية ورش وخلصت مش مشكلة. إنما لا يضر هذا الرجل بقطع بوله. يبقى دي عند تنازع المفاسد في مفسدتان، واحدة كبيرة قوي والتانية قليلة، ناخد القليلة ما ناخدش الكبيرة قوي. في منكر قائم عايزين نغيره، هيأدي المنكر كبير، لا خلينا في الصغير ده، خلي المنكر الصغير ده بدل ما نتورط في الكبير وما نعرفش نخرج منه. فهمتوا حاجة؟
Wir kommen zum zweiten wichtigen Punkt, den wir erwähnt haben, oder die zweite wichtige Regel in dieser Hinsicht. Und zwar, wenn zwei Schäden gegenüberstehen, versuchen wir, das kleinere Übel anzustreben. Das heißt, wenn diese Situation jetzt zwei Schäden mit sich bringt, ja, einen großen Schaden und einen kleinen Schaden. Auch wenn es ein Schaden ist, versuche ich trotzdem, den kleineren Schaden anzustreben. Und das ist das, was in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ersichtlich wird. Es gibt hier zwei Arten von Schäden. Entweder, yani der erste Art des Schadens ist, dass dieser Sahabi in dieser Moschee uriniert und diese Moschee wird schmutzig dadurch. Oder der zweite Schaden ist, dass wir ihn unterbrechen dabei, ja, dass sie ihn unterbrechen dabei und fortholen oder wie auch immer und davon einen gesundheitlichen Schaden davonträgt. Das heißt, wenn man diese zwei versucht abzuwägen, wird man sehen, dass es das kleinere Übel ist, dass wir ihn urinieren lassen und diese Moschee verunreinigt ist. Das heißt, wenn zwei Arten von Schaden gegenüberstehen, versucht man, oder zwei Arten von Übel gegenüberstehen, versucht man das kleinere Übel anzustreben. Und das ist hier in diesem Hadith, er urinierte in der Moschee, yani entweder sie lassen ihn dabei und das ist ein Übel, oder sie unterbrechen ihn und er hat gesundheitliche Schäden und das ist ebenfalls ein Übel. Und dann wird man ganz schnell feststellen, dass das kleinere Übel ist, man lässt ihn in der Moschee urinieren, macht es danach sauber, aber er hat keine gesundheitlichen Schäden. Genauso ist es, wenn du in deinem Umfeld versuchst, etwas zu verändern, wenn du weißt, diese Person macht das und das oder ähnliches oder diese Person macht diese und diese Taten. Wenn du weißt, es ist ein Schaden, aber wenn du genau weißt, du versuchst das zu ändern, jetzt nicht nur personenbezogen, sondern allgemeine Zustände, ja, es gibt eine gewisse Art von Schaden. Wenn du weißt, wenn ich versuche jetzt diesen Zustand zu ändern, aber bei der Änderung dieses Zustandes entsteht ein neuer Zustand und das Übel von diesem neuen Zustand ist ein viel gewaltigeres und größeres Übel als das kleinere Übel zuvor, so versucht man nichts zu machen. Auch wenn es ein Übel ist, änderst du aber trotzdem nichts, weil immer noch das kleinere Übel besser ist als das größere, was daraus resultieren wird.
القاعدة الثالثة في طيات القاعدتين السابقتين وهي إذا تنازعت مصلحة ومفسدة. عندنا قاعدة تقول دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني عندنا مصلحة طهارة المكان طهارة المسجد وجمال المسجد وعندنا مفسدة الإضرار بالأعرابي. نعمل إيه يا جماعة؟ نحرص على مصلحة المسجد والراجل يقول في داهية؟ ولا نقول لك لا دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة؟ نقول لك لا دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فخلاص هندفع المفسدة اللي هي فيها ضرر بالأعرابي دي ومش عايزين مصلحة طهارة المكان. المهم يكون طيب سليم معافى.
فاشتن؟ نعم. Wir kommen zur dritten Regel, und zwar wenn ein Schaden und ein Nutzen gegenüberstehen. So ist dann die wichtige Regel, dass es vorrangig ist, den Schaden abzuwehren, vorrangig gegenüber dem Nutzen herbeizuführen. Das heißt, mein Handeln, ja, oder bei meinem Handeln sollte ich darauf achten, den Schaden abzuwehren, hat eine höhere Priorität, als den Nutzen herbeizuziehen. Und zwar ist es ebenfalls in dem Hadith, der hier überliefert ist von Abu Huraira, ich habe die Möglichkeit, diesen Sahabi einen Nutzen zu ziehen, diesen Sahabi daran zu hindern und die Moschee bleibt sauber und sie duftet und sie sieht sauber aus und es ist kein Schmutz oder ähnliches. Das wäre ein Nutzen, den ich ziehen kann, aber der Schaden dabei wäre sein gesundheitlicher Schaden. Das heißt, diesen Schaden abzuwehren, und zwar ist das der gesundheitliche Schaden, indem ich ihn weiter vollziehen und praktizieren lasse, diesen Schaden abzuwehren, dass er keinen gesundheitlichen Schaden hat, diesen Schaden abzuwehren, hat höhere Priorität als die Schönheit und die Reinheit der Moschee.
Für den Hadith, أيضاً, ihr Ikhwa, أن الدليل يقدم على العاطفة. اصحى شقري. الدليل والنص والمنهج يقدم على العاطفة. ازاي يا عم الشيخ جبت منين الكلام ده؟ من النص والله. الصحابة غضبوا، دي عاطفة ولا لا؟ اه والله عاطفة، قاموا عايزين يجروا ولا الراجل يضربوه. دي عاطفة. النبي قال لهم ايه؟ طبعا انا بقول لك دعوه ما تقولش ما بتسمعش الكلام ازاي عاطفه عاطفه هتموه هتضيع الدنيا نقول لك النبي قال دعوه مفيش فايده فيك عاطفتك مش هو اللي وقع الخوارج كده العاطفه خدوا نص الايه ان الحكم الا لله طب جالك ابن عباس قال لكم ايه رايكم نجيب لكم من النص ما يفيد يجوز تحكيم الرجال في حكم الله وجاب لهم قصه الصيد في الحرم وجاب لهم قصة الشقاق بين الزوجين وازاي ربنا أمر يبعثوا حكما من أهلي اللي كان حاضر معنا الدرس اللي فات أكيد فهم فلما بعضهم فهم من طلاب الحق رجعوا للإسلام رجعوا للحق رجعوا للسنة لأن دول طلاب حق إنما أصحاب الهوى رغم وضوح الدليل أصروا على العاطفة فهلكوا. هلكوا وصم هواهم يبقى لقيام الساعة في الفكر والخلل الفكري. زي ما الآن يروح مسك لك قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية صح آية، لكن تنزلها على مين؟ طب ما في اللي بعدها قال الظالمون، وفي اللي بعدها قال الفاسقون، ومعلوم عند العلماء الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان. إيه؟ ما هو ده العلم، هو ده العلم، في تفصيل في العلم، في نصوص لازم تفهمها عن العلماء، مش عاطفة ولا هوى. وهل نطبقها على مين؟ طب واللي انت سقطت عليه الحكم ده هل أقمت عليه حجة؟ أدي واحد. هل توافرت فيه الشروط؟ أدي اثنين. هل انتفت منه الموانع؟ ثلاثة. مشكلة كبيرة جدا. فيجي الولد مش فاهم أي حاجة وياخد الآية ويكفر بها ولاة الأمور كلهم. ومين الولد ده؟ ما تعرفش بقى عندك من العلم يا مش تتكلم في المعضلات دي. قضية احنا لسه نقف مع الآيات دي تفصيلا يا إخوة، يعني قاعدة العلم دي مهمة قوي عشان نفصل في المسائل دي، لأن الأمر بقى خطير جدا. مقدرات أمة بتضيع وخيرات أمة بتستنزف بسبب الجهل بالأحكام، ودي مشكلة خطيرة قوي. لسه هنيجي تفصيلا لآيات الحاكمية الثلاثة دول، إيه سبب النزول، واليهود عملوا إيه لما نزلت فيهم الآيات دي. أصلا نزلت في اليهود يا ابني، والله الآيات دي والله نزلت في اليهود والله العظيم. والعبرة بعموم اللفظ، هنعرف بقى العموم ازاي نسقطه على غيرهم، وهنعرف ليه الآيات دي نزلت، هم عملوا ايه اليهود عشان تنزل الآيات دي اصلا. دي قضايا خطيرة قوي يا شيخ نادر، عشان انت راجل مترجم فانتبه لها. فنقول لك هنا الحديث يقول لك النص والدليل يقدم على العاطفة. الصحابة عندهم عاطفة، غضبوا قاموا للرجل قال دعوه لا تزرموه. الصحابة عملوا ايه؟ اعترضوا ولا سكتوا؟ ورغم ان هم متضايقين، انا عارف ده حرص على الاسلام، ما انا عارف انك حريص، لكن حرصك ان خالف النص وخالف اجماع الصحابة وخالف المنهج يبقى وبال على الأمة، ما يبقاش خير ابدا. رضي الله عن علي بن ابي طالب، شوف عايز يأصل للقاعدة دي، يقول لو كان الدين بالرأي، ده هواك كده وبرأيك، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. يا الله على فقه علي. النبي لما علمنا المسح على الخفين كان بيمسح فين؟ أعلى الخف. مع إنك أنت لأنك نحكم الهوى. طب الإنسان لما بيمشي بيمشي بظهر الخف ولا ببطنه؟ بالبطن من تحت. طب ما نمسح من تحت يا عم الشيخ. نقول لك لا، النبي مسح منين؟ من أعلى، يبقى من أعلى مش بهواك. عليكم السلام كده. إذن لابد أن تكون عاطفة المؤمن مقيدة قال الله قال رسوله قال الصحابة، تقف مع المنهج. يا الله، ودي فايدة مهمة ونتعلمها من الحديث. قاموا له قال دعوه، خلصت. دعوه يعني دعوه، اتعلموا بقى من النبي ازاي هيعالج الموقف ده، دي السنة بقى. فدعاه النبي بعد ما خلص خالص يا إخوة، يعني بال وتمزج قوي، والأعراب بيراقب الصحابة غضبانين، والنبي يقول لهم دعوه، وفي رواية قال لهم كده بالنص: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الله أكبر، ده بيقول لهم قدام الأعرابي، ها، بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. ده بيعنف الصحابة. أيوة، اوعوا العاطفة غير المقيدة، اوعوا، لازم ترجعوا للنبي. كان مفتر ايه؟ ماذا نصنع معه يا رسول الله؟ صح، لكن العاطفة سبقتهم، معذورون، ونحن نعذر من تسبقه العاطفة، لكن لا نعذره إن أقمنا عليه الحجة بالدليل ولم يمتثل. لا نعذره، لأن الحق واضح، أقمنا الحجة وبينا المحجة، فلماذا تخالف؟ دي مشكلة خطيرة قوي، فانتبهوا لهذا. العاطفة تقيد بمنهج، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. نعم.
Somit, wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, den dritten Grundsatz, was diese wichtige Thematik angeht. Nun kommen wir zu einem weiteren Punkt, der sehr wichtig ist und der auch aus diesem Hadith hervorgeht. Und zwar ein ganz simpler, der Beweis bzw. die Beweisführung steht im Stellenwert über die eigenen Emotionen. Bedeutet, der Beweis, der entnommen wird aus dem Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder allgemein, ist höher zu bewerten als deine eigenen Emotionen, die aus einer bestimmten Situation resultieren. Und zwar sehen wir, als dieser Arabi in die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam uriniert hat, dass die Sahaba zornig geworden sind. Und manche von ihnen wollten aufstehen und ihm etwas zufügen. Somit sind sie zornig geworden. Und wie es natürlich bekannt ist, ist der Zorn eine Eigenschaft, was ja eine Emotion sind. Wenn du zornig bist, dann bist du emotional. Da sind Emotionen, die jeder Mensch hat. Der eine kann sie mehr kontrollieren, der andere weniger. Das heißt, sie sind zornig geworden, aber somit kam der Beweis des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er ihnen gesagt hat, lasst ihn. Und das zeigt, dass der Beweis, der hier gekommen ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, höher zu bewerten ist als deine eigenen Emotionen. Auch wenn du Emotionen hast, die Emotionen, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Grundsatz, wenn die Emotionen nicht im Einklang stehen mit dem Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bringen sie mehr Schaden als Nutzen. Und wir sehen auch in der Geschichte der Khawarij, als Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu zu ihnen gegangen ist und ihnen beibringen wollte, denn ausschlaggebend, und das ist das, was im letzten Unterricht erwähnt worden ist, diejenigen, die da waren, müssen es noch wissen, dass sie gesagt haben, das Urteil gebührt einzig und allein Allah. Das Urteil, yani urteilt fällend, ist einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala und setzt keine Menschen ein, um Urteile Allahs zu fällen. Somit kam er ihnen mit verschiedenen Beweisen, was mit der Jagd zu tun hat oder wie auch Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Bezug auf Streitigkeiten zwischen den Ehepartnern. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so nimmt einen Richter von ihrem Umfeld bzw. von ihren Nahestehenden und einen Richter von seinem nahestehenden Umfeld. Ja, das heißt, mit Richter ist hiermit gemeint zwei Personen, die versuchen, diese Sache zu schlichten, um ein Urteil zu fällen. Das heißt, das ist jetzt etwas weit hergeholt von diesem Ereignis, das brauchen wir nicht detailliert zu besprechen. Aber Abdullah ibn Abbas hat ihnen Beweise gebracht und trotzdem, manche von ihnen sind einsichtig geworden, andere wiederum sind auf diesem Weg geblieben und haben sich gesagt, nein, das geht nicht, Urteil gebührt einzig und allein Allah. Und das ist mangelndes Wissen in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso wie wir heute viele Fanatiker, und man muss sie so nennen beim Namen, viele Fanatiker sehen, die sagen, die nehmen einen Vers aus dem Koran, aus dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala, und zwar der Vers, der besagt, in der sinngemäßen Übersetzung des Koran, wer nicht mit dem richtet, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, diese sind wahrlich die Ungläubigen. Sie nehmen diesen Vers und sagen, dieser Herrscher urteilt nicht mit dem, was Allah offenbart hat, ein Kafir. Dieser Herrscher urteilt nicht mit dem, was Allah offenbart hat, ein Kafir. Und dieser Herrscher ein Kafir. Und dieser Herrscher ein Kafir. Diesen Personen, oft sind es Personen, die sehr engstirnig sind. Personen, die versuchen auf jeden Fall auf diesem Weg zu bleiben. Aber man sollte wissen, dass es auch einen anderen Vers gibt, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und diejenigen, die nicht mit dem urteilen, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, da sind wahrlich die Frevler. Und in einem anderen Vers heißt es, und diejenigen, die nicht mit dem urteilen, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, da sind wahrlich die Ungerechten. Und die Ungerechtigkeit lässt sich in zwei unterteilen. Und die Freveltat lässt sich in zwei unterteilen. Und der Kufr lässt sich in zwei unterteilen. Das heißt, das ist alles Wissen, was man haben sollte, wenn man über diese Thematik spricht. Dass man heutzutage nicht einfach rumläuft und den Kufr verteilt, der ist ein Kafir, der ist ein Kafir, der ist ein Kafir. Sondern, dass man das richtige Wissen hat in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, diese Personen sind Leute, die emotional geladen sind und sagen, wer nicht mit dem urteilt, was Allah offenbart hat, das ist wahrlich ein Kafir. Jedoch weiß er nicht, wie wir erwähnt haben, dass Kufr zwei ist und Freveltat lässt sich in zwei unterteilen und Ungerechtigkeit. Und was war eigentlich der Grund für die Offenbarung dieses Verses? Und wenn man sieht, dann sieht man, dass dieser Vers offenbart worden ist auf eine jüdische Gemeinschaft. Naam, dann kommt man zu einer anderen wichtigen Regel des Fiqh, die besagt, trotzdem, auch wenn das Urteil hier speziell ist, gilt es, dieses Urteil auch allgemein zu nehmen. Aber dann sollte man ebenfalls detailliert darüber sprechen, wie ein spezielles Urteil zu behandeln ist, das auf einmal auf die Allgemeinheit sozusagen geebnet wird. Das heißt, das ist alles wichtiges Wissen,
was man haben sollte in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagen wir auch das, was Ali radiallahu anhu gesagt hat. Wenn die Religion nach eigenen Meinungen gehen würde, yani wenn deine Meinung und seine Meinung und dem seine Meinung, jeder geht nach seiner eigenen Meinung. Wenn die Religion Allah subhanahu wa ta'ala so wäre, dass jeder das tut, was nach seiner Meinung richtig wäre, dann wäre al-Mash über die Socken eigentlich von unten. Das heißt, al-Mash für die Deutschsprache, das ist ja, wenn du Wudu genommen hast und dann Socken genommen hast, die über den Fußknöchel gehen und nicht länger als einen ganzen Tag, sei denn auf der Reise, was drei ist, kannst du al-Mash machen über deine Socken. Die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam besagt, dass al-Mash über die Socken geht. Ja, über die Socken. Auf der Oberfläche von deinem Fuß machst du al-Mash auf rechten und auf deinem linken Fuß. Das heißt, wenn wir sagen würden, wir gehen nach logischem Verstand, dann ist es ja eigentlich eher logisch, dass du sagst, ich habe den ganzen Tag Socken an, ich laufe in Schuhen rum und das, was den Boden berührt oder das, was in meinen Schuhen unten das berührt, meine Sohle berührt, ist eigentlich der untere Teil von meinem Fuß. Ist ja logisch. Ja, du läufst ja nicht auf deiner Fußoberfläche, sondern du läufst auf der Fußunterfläche. Das heißt, logisch, wenn du sagen würdest, die Religion ist, jeder hat eine eigene Meinung, dann würdest du hingehen, deine Hände feucht machen und du würdest al-Mash von unten machen. Aber in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist al-Mash von wo? Von oben. Und das zeigt uns, dass deine Emotion und deine Meinung und deine eigene Ansicht dem unterzuordnen ist, was im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist.
من الفوائد أيضا في هذا النص المبارك أن بحكمة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف أولا عصم الأعراب من الضرر ثانيا حفظ المسجد من اتساع رقعة النجاسة كيف ذلك؟ لو أن النبي تركهم يقوموا له الأعراب يعمل إيش؟ ممكن يجري رجل بيبول هيجري منهم فبدل لما كان هينجس مترين ثلاثة هياخد له 20-30 متر هيجري بقى الراجل بيبول تجري وراه منتظر يعمل ايه هيروح جاري فبدل ما كانت حتة قد كده صحيح فدي حكمة في الدعوة اللي بنسميها تقليل المفاسد تقليل ايش المفاسد عندنا ضرر نجس حتة متر ولا نجس 10 متر ايه رأيكم
متر
كفاية ويفضل صحيح ويفضل سليم وبعد كده قوم يا فلان هات ذنوب من ماء ورشه وده حكم جديد يعلمنا ان النجاسة اذا عممت بالماء طهرت الارض هي فيها متر نجاسة طب هات ده الماء ورش عليه خلص الماء الطاهر يجي على النجس يذهب النجاسة عشان تتعلم ما يكون عندك في بيت الواد عمل بول ولا حاجة تروح بس كوباية مية عليه وخلاص وصلي في المكان ايه عم ده لسه ايه ما خلاص المية جات عليه طهريته فهمت حاجة حكم اهو حكم شرع طيب ايه كمان يا اخوة في هذا النص تعالوا نشوف بأثر الحكمة دي على الأعرابي لما رأى هذا المنهج القويم وهذا العدل في المعاملة وهذه الحكمة في التغيير رفع الأعرابي يديه إلى السماء بعد أن علمه النبي وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا النبي قال يا أعرابي لقد تحجرت واسعا لماذا ضيقت الرحمة لأنه رأى رحمة النبي ورأى غضب الصحابة أي ميل له النبي قال لهم لا دعوه خلاص ارحمني أنا ومحمد دول لا قد ايه جمال السنة وجمال المنهج والله يا إخوة والله لا عصمة لهذه الأمة إلا في الكتاب والسنة قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي يبقى لو اتبعنا كانت النجاة لو ابتدعنا كانت الهلكة والانكسار وهذا ما تعيشه الأمة في غالبها سبب البعد عن غرز النبي والبعد عن المنهج بل العجيب أن من يتكلم في المنهج يتهم أيوة ولا بد أن يتهم لأن Sunnat al-Zalimin Tashweeh al-Muslihin. عشان ترتاح خالص. Sunnat al-Zalimin إيش؟ Tashweeh al-Muslihin. مش الصلاة المصلح. النبي سيد المصلحين لما جاء بالكتاب والسنة قالوا عليه كاذب مجنون كاهن شاعر. معظم الأنبياء والرسل اتهموهم بالسفاهة وبالجنون وبالكاذب، فهذه سنة أهل الظلم والعناد والبعد عن المنهج، يتهمون ويسبون أهل الإصلاح دائما وأبدا. فنقول ما عليك إلا البلاغ، امضي ولا تلتفت، بين الحكم الشرعي بدليله من الكتاب والسنة وامضي ولا تلتفت، لأنه ليس من واجب الناصح أن يشترط قبول المنصوح للنصيحة أبدا. إن عليك إلا البلاغ، في البلاغ إقامة للحجة وبيان للمحجة. سمعت الحجة؟ نعم. اعمل إن شئت، اترك إن شئت، وعند الله تجتمع الخصوم. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.
Weitere Vorzüge, die wir entnehmen aus dem Hadith, der überliefert wird von Abu Huraira radiallahu anhu, ist, der erste Vorzug, den wir entnehmen, ist, dass kein Darar, yani kein Schaden diesem Arabi zugefügt worden ist, weil er nicht unterbrochen wurde bei der Sache, die er am Vollziehen war, und zwar das Urinieren in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Yani das erste, dass ihm kein Schaden zugefügt worden ist. Das zweite, und das ist das, was nicht direkt offenkundig hervorgeht, aber es hervorgeht, wenn man sich mehr mit dieser Thematik beschäftigt, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, auch wenn er befohlen hat, ihn weiter urinieren zu lassen, ist es trotzdem so, dass die Moschee, wenn man ihn unterbrochen hätte, yani, noch mehr verunreinigt worden wäre. Und zwar einfach nur daraus, wenn diese Person, yani, dieser Arabi in die Ecke uriniert, dann ist es eine bestimmte Stelle, die schmutzig ist. Wäre man aber ihm nun nachgegangen und hätte ihn verfolgt oder ähnliches, dann hätte er versucht natürlich zu entkommen. Er wäre weggerannt eventuell und urinierend weggerannt. Das heißt, es wären noch mehr Stellen in der Moschee schmutzig geworden, als es vorher war. Dritter Vorzug, den wir entnehmen, und zwar ist das eine wichtige Regel, die wir auch für den Alltag gebrauchen, ist, wenn die Najasa in Kontakt kommt mit reinem Wasser, dann ist diese Najasa weg. Das heißt, der Arabi hat in diese Ecke uriniert und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat yani befohlen, mit einem Eimer Wasser zu kommen, ihn darüber zu schütten, und dann war diese Stelle rein. So braucht man keine, braucht man nicht genauer hinzusehen, ja, aber es riecht noch danach oder es könnte noch was sein, sondern auch für dich zu Hause, wenn dein Kind in die Ecke uriniert, reicht es, wenn du Wasser nimmst, sauber machst, drüber und fertig. Was wir auch sehen, nachdem wir diese Vorzüge erwähnt haben, die aus diesem Hadith zu entnehmen sind, sehen wir die Folgen, die daraus resultiert sind, nachdem der Arabi so behandelt worden ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat diese warme Barmherzigkeit gefühlt, und nachdem ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies beigebracht hat, wofür diese Moschee ist, hat er seine Hände in den Himmel gehoben und hat gesagt: O Allah, sei barmherzig mit mir und Muhammad und sei sonst zu niemandem barmherzig außer uns zwei. Ja, er hat gesehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist, und er hat die andere Truppe gesehen, die ihn, yani, ihm Schaden zufügen wollten. Deswegen hat er gesagt: O Allah, sei barmherzig zu mir und zu Muhammad und sonst zu niemandem mehr. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Warum? Du hast eine Sache, die breit ist bei Allah, hast du eng gemacht. Und zwar die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wir kommen zum Ende des Vortrages und wir sehen, wie schön dieses Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Und wenn man auf diesem Manhaj des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, denn wahrlich, die heutige islamische Gemeinschaft durchlebt einfach nur diesen Zustand aufgrund dessen, weil wir weit weg sind von der Religion. Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Wenn ihr an diesen zwei Dingen festhält, ich hinterlasse euch zwei Dinge, wenn ihr an ihnen festhält, erwähnt er hier ein arabisches Wort und sagt, so werdet ihr niemals in die Irre gehen. Ja, und das ist einmal das Buch Allah subhanahu wa ta'ala und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und man sollte wissen, für die ungerechten Personen zur natürlichen Angelegenheit oder zur Natur der ungerechten Person gehört es,
die gute Person, die versucht, den Zustand fortlaufend zu verbessern, diese Person zu verleumden, um dieser Person Schaden zuzufügen. Aber deine Aufgabe ist es lediglich, diese Botschaft zu verbreiten, den Leuten Ratschläge zu geben. Es ist nicht deine Pflicht oder du musst nicht vorher kontrollieren, ob diese Person meinen Ratschlag annehmen wird oder nicht, sondern deine Aufgabe ist es, die Botschaft zu verbreiten, genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagt. Und das, was dir auferlegt ist, ist, dass du dies verbreitest, dass du dies aufrufst. Somit kommen wir zum Ende des Vortrags.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.